Aber es ist so, dass jeder, wenn er seinen Platz anschaut, eben sagen muss, alles, was passiert, ist ja ein Schritt mehr als nichts. Und in eine Angst zu verfallen, dass, weil das Problem sich nicht löst, ich keine Rolle spiele, glaube ich, das ist eine Haltung, die man ablegen sollte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unserem Podcast zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl gleichermaßen im Blick haben. Mein Name ist Vicky.
Und ich bin Walter. Unser Gast heute ist Barbara Costanzo von der Telekom. Hi Barbara, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ihr mich dazugeladen habt.
Barbara ist verantwortlich für gesellschaftliche Verantwortung bei der Deutschen Telekom. Der offizielle Jobtitel heißt Vice President Group Social Engagement. Und genau, Walter und Barbara, ihr habt was gemeinsam.
Ja, Barbara und ich teilen uns tatsächlich einen Teil unserer Vergangenheit, ohne es vorher gewusst zu haben. Ich war nämlich auch über 10 Jahre, Mitte der 90er bis Mitte der Nullerjahre bei der Telekom. Und ich glaube, in der Zeit hast du auch angefangen, Barbara, damals, ne? So Mitte der 90er um den Dreh.
Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Also ich habe jetzt tatsächlich drüber nachgedacht, wie lange bin ich eigentlich bei der Telekom, weil ich habe vorher schon für die Telekom gearbeitet und dann verschwimmt das ja so ein bisschen im Gedächtnis. Aber genau. Ich würde sagen, ja, so ungefähr 25 Jahre bin ich bei der Deutschen Telekom.
Ja, Barbara, du bist verantwortlich für einen Bereich, der das Thema gesellschaftliche Verantwortung in der Telekom koordiniert und ausgestaltet. Ich kann mich an meine Zeit erinnern, als wir Strategien gemacht haben und Produkte eingeführt haben, gerade um das Internet herum, hat uns die gesellschaftliche Verantwortung damals relativ wenig interessiert. Also wir hatten Business Cases, wir hatten natürlich die Frage, wie nehmen die Kunden das an, welche Preismodelle brauchen wir und so weiter. Aber was das mit der Gesellschaft macht, das war nicht direkt in unserem Fokus. Ich glaube, das hat sich geändert, oder?
Ja, jetzt, wenn du auf diesen Part der Produktentwicklung eingehst, würde ich sagen, ja, das ändert sich nach und nach, weil natürlich nach wie vor Business Cases und solche Sachen eine große Rolle spielen. Was sich vor allen Dingen geändert hat aus meiner Sicht, ist die Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung von Großunternehmen. Also währenddem man früher schon, ich mach mal so ein paar konkretere Beispiele, ne? Also ja. Wenn wir früher an Schulen gehen wollten und sagen wollten, hier, es geht um Medienkompetenz, lass uns mal was zusammen machen, weil Kids und Jugendliche zwar gut sind, eben neue Endgeräte an den Start bringen, aber nicht unbedingt wissen, was der Unterschied zwischen Fake News und seriösen Nachrichten ist, dann war das vor ein paar Jahren noch so, dass Schulen gesagt haben, Magenta oder auch irgendeine andere Farbe, nee, Vertrieb ist bei uns nicht. Mhm. Man merkt einen totalen Unterschied, nicht nur in Schulen, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Gruppen, die an ein Unternehmen auch andere Ansprüche stellen, was beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit im Ganzen angeht. Also du hast Produktentwicklung gesagt, dazu gehört ja auch, wie ist ein Produkt überhaupt hergestellt, bis hin zu der Frage, wo geht das hin, wenn es nicht mehr lebt. Ja. Aber auch den Part, den ich eher verantworte, die Frage von, was bedeutet eigentlich Souveränität im Umgang mit einem Produkt? Also wir sagen beispielsweise, in meinem Bereich sagen wir immer, wir sind nicht nur verantwortlich für die Produkte der Deutschen Telekom oder für das, was die Deutsche Telekom an Produkten auf den Markt wirft, sondern auch für das, was Menschen damit tun. Dass sie wissen, wo sind die Vorteile der digitalen Welt, wo ist der Reiz der digitalen Welt, aber wo um alles in der Welt sind auch die Schattenseiten und wie kann ich die so eliminieren, dass ich eben keine Angst haben muss, zum Beispiel angegriffen oder verletzt zu werden, was ja so mein aktuelles Schwerpunktthema ist. Also ich stimme dir absolut zu, da hat sich in der Gesellschaft einiges getan und auch in Unternehmen einiges getan. Das ist ja oft so eine Wechselwirkung, dass man nicht unbedingt sagen kann, wer hat da zuerst die Frage an den anderen gestellt.
Das ist in der Tat eine Entwicklung, die ich auch so wahrnehme und die ich auch persönlich sehr begrüße, auch als Vater von 2 Töchtern, die sehr intensiv mit den digitalen Medien umgehen. Und jetzt ist die Frage, wie sieht das konkret aus? Das, was du gerade beschrieben hast, waren ja schon tolle Ansatzpunkte. Also ihr seid auch als Telekom mitverantwortlich für die Anwendung dieser Dinge. Und was heißt das? Wie kann man mit Hass, mit Fake News, mit zu viel Nutzung und all diesen negativ besetzten Dingen, die die Digitalisierung jetzt auch in den letzten 10 Jahren begleiten, wie kann so ein Unternehmen wie die Telekom damit umgehen? Und ist das nicht auch irgendwo ein Spagat?
Das ist es bestimmt. Und ich möchte vorher, Walter, einen Punkt aufgreifen, den du gerade gesagt hast. Ihr seid auch verantwortlich. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen ihr seid verantwortlich und ihr fühlt euch verantwortlich. Mhm. Ich glaube, das ist für Unternehmen auch ein wichtiger Punkt. Jetzt mal egal, auch wie groß das Unternehmen ist. Bist du verantwortlich? Also bist du rechtlich haftbar, wenn einer, so wie du sagst, sich selber dann als vielleicht medienabhängig bezeichnet? Also bin ich da als Unternehmen verantwortlich oder fühle ich mich verantwortlich, ihm zumindest aufzuzeigen, ja, wie kann man, wie du gesagt hast, mit dem umgehen? Woran merke ich denn überhaupt, dass irgendwas möglicherweise passiert, was nicht so in meinem Sinne ist? Auch als Eltern, woran merke ich das? Das ist für mich ein Unterschied. Ne? Also wir fühlen uns verantwortlich und wir tun auch eine Menge dafür. Wenn du fragst, wie kann das konkret gehen? Also das ist zum einen, ist es immer ein Spagat. Oft stellt man sich auch die Frage, wenn ich Menschen darauf aufmerksam mache, wo eine Schattenseite ist, könnte das nicht auch bedeuten, dass ich Kunden verliere? Also wir haben im Moment, wenn du siehst, welche Veröffentlichungen wir draußen haben rund um das Thema Hashtag gegen Hass im Netz, da geht es auch um die Frage, woher kommt eigentlich Hass? Da ziehen wir natürlich Studien ran, die nicht unbedingt wir selber gemacht haben, aber ich glaube, es ist sehr eindeutig, dass man zumindest im deutschen Markt sehen kann, dass der Hass zu über 70% aus der eher rechten Richtung kommt. Das ist damit auch nicht mehr abspaltbar von politischen Aussagen. Wir haben einen CEO, Tim Höttges, der auf Bühnen geht und sich ganz klar dazu positioniert. Walter, wenn du an deine Zeit bei der Telekom zurückdenkst, würde ich jetzt sagen, das war eher so, dass man da grundsätzlich die Finger aus der Steckdose genommen hat. Ne? Weil man gesagt hat, nicht weil man keine Haltung hatte, aber weil man sich nicht sicher war, um alles in der Welt, was passierte, auch in der Kundengruppe, welches Durcheinander bringe ich oder werde ich möglicherweise eine digitale Welt, die sich immer weiter ausbreitet, in ein Licht stellen, dass Menschen sich fragen, ist das eigentlich eine Welt, in der ich mich bewegen will? Also ich persönlich glaube, dass der Anfang von ganz vielen Dingen, und Walter, du hast mich nach konkreten Ansatzpunkten gefragt, der Anfang von ganz, ganz vielen Dingen ist das Thema Sensibilität. Und ich persönlich beschäftige mich zum Beispiel ja wahnsinnig viel mit dem Thema Hass. Menschen sagen, oh, ich habe eine Leidenschaft für Hass. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe eine Leidenschaft gegen Hass, vor allen Dingen gegen Hass im Netz. Und wundere mich dann, wenn ich was poste, dass Leute zum Beispiel drunter schreiben, ich habe gesucht, ich habe da gar keinen Hass gefunden. Was ich damit sagen will ist, denkt mal bitte alle ihr, die ihr zuhört, nicht, dass alle Menschen gleich sensibel für Themen sind. Es gibt zum einen einfach so persönliche Vorlieben, Themen, mit denen man sich sehr intensiv beschäftigt, Sachen, die man ausblendet, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist es halt einfach auch so, dass es wahnsinnig viele Sachen gibt, die man so lesen kann, ne? Und mit denen man sich beschäftigen kann. Also der Ansatzpunkt von ganz vielen Punkten ist Sensibilität. Was wir da zum Beispiel tun, ist, dass wir Formate entwickelt haben rund um Fake News und wir zeigen Menschen einfach Fake News und sagen, hier, hast du das hier schon mal gesehen? Sagst du dazu? Was denkst du darüber? Und geben dann Hintergrundinformationen, ne? Um auch zur Diskussion zu kommen, wer hat denn hier eigentlich Interesse, was zu verbreiten? Warum ist es so, dass du mir jetzt, wenn ich dir dieses Bild zeige, sofort sagen kannst, dass es fake ist? Klar, ich habe dir vorher gesagt, dass mein Format fake oder echt heißt. Aber warum haben 700.000 Menschen das innerhalb von 2 Tagen geteilt im Netz und haben sich nicht gewundert darüber? Also um dir ein paar konkretere Sachen zu sagen, ne, und dir deutlich zu machen, wie kann man sensibilisieren? Das ist aber natürlich ein langer Weg. Der nächste Punkt, was wir auch immer bei Zivilcourage sagen, ist, du musst natürlich auch aufmerksam sein. Zivilcourage in der analogen Welt ist da eigentlich nicht sehr unterschiedlich gegenüber der digitalen. In dem Moment, wo du nicht hinguckst auf der Straße, wirst du auch nicht sehen, dass jemand deine Hilfe braucht. Und so ähnlich ist es im Netz auch. Der meiste Hass, um nochmal auf dieses Thema einzugehen, passiert ja nicht, weil jemand einen Hasspost oder einen eigenen Beitrag schreibt. Gibt's auch. Aber häufig entsteht ja Hass durch was ganz Neutrales. Die Tagesschau berichtet was über Flüchtlinge. Der Monitor macht einen Beitrag zum Thema Vielfalt in Deutschland. Und dann geht's ab unten drunter. Und da gibt's Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Ich bin hier, die sich genau um solche Sachen kümmern, schauen, wo ist viel Hass, wo ist viel Ausgrenzung unterwegs und wo macht es Sinn, deshalb auch einzustehen und darauf einzugehen und Gegenrede aktiv werden zu lassen. Also heißt mit anderen Worten, neben der Sache mit ich muss sensibel sein, ist es auch so, dass ich einfach aufmerksam sein muss. Und ich verstehe auch Leute, die sagen, ich gehe nicht in die Kommentarspalten, mich interessiert nur das, was die seriösen Quellen verbreitet haben. Aber leider bin ich der festen Überzeugung, dass uns diese Sachen im Netz alle angehen.
Ich habe mich jetzt gefragt, wenn man sich gegen Hass im Netz engagiert, erntet man darauf Zustimmung, erntet man darauf vielleicht auch Hass? Oder wie sind die Reaktionen auf solche Kampagnen, auf den Hashtag Wie erlebst du das Engagement oder die Reaktion auf das Engagement?
Ich glaube, auch da muss man ein paar Sachen unterscheiden, die ich oft gefragt werde. Häufig wird zusammengeworfen, was so das, der Punkt Cybermobbing, und man wird da selber irgendwie als Person, kommt da in so eine bestimmte Richtung. Cybermobbing hat ja oft was damit zu tun, dass es eine Vorgeschichte in der analogen Welt gibt. Wenn wir uns mit Hass beschäftigen, schauen wir vor allen Dingen auf diesen eher strategischen Part. Und das ist so, dass ich zu meiner großen Freude und zur großen Freude, glaube ich, von der Deutschen Telekom sagen kann, dass eine Sache nie gefragt worden ist. Es ist nie in Frage gestellt worden, ob wir die Richtigen sind, um uns damit zu beschäftigen. Das finde ich ist einfach super, weil wir selber ständig in Abrede, dass ein Telekommunikationsunternehmen da eine Verantwortung hat. Und wenn das die Gesellschaft auch nicht tut, dann da hat man Treffer gelandet. Und das ist einfach super.
Gibt es keine Hassreaktionen auf Menschen, die sich gegen Hass engagieren?
Das kann ich so nicht sagen. Ich muss deine Frage nochmal von vorhin aufgreifen. Du hast gesagt, gibt es welche gegen dich oder gibt es welche gegen euch? Und da würde ich sagen, zum Glück hält sich im Rahmen. Also es gibt immer Menschen, die meinen, sie könnten auf alles mögliche schreckliche Dinge äußern. Aber das hält sich im Rahmen und heißt aber trotz alledem nicht, auf deine Frage, zweite Frage einzugehen, dass das nicht passiert. Also ich glaube, dass das schon häufig passiert und dass Menschen über diesen sogenannten Silencing-Effekt, mit dem wir uns viel beschäftigen, dass das Ziel von strategischem Hass ja auch ist, Menschen einfach rauszubuxieren aus den Diskussionen. Und das passiert natürlich auch mit Leuten, die Dinge sagen, die man nicht will.
Ich hatte mich das jetzt gefragt wegen dem Stichwort Sensibilität, ob diejenigen, die Hass verbreiten, überhaupt selbst verstehen, dass sie es tun und ob die sich dann angesprochen fühlen und vielleicht sogar auch negativ angesprochen fühlen von einer Kampagne gegen Hass im Netz.
Also da gibt's sicher eine Spannbreite von 0 bis 2000, aber die Teile oder die Phänomene, die wir ansprechen zum Thema strategischem Hass, oder gehen wir auch nochmal auf Fake, was ja auch so ein Phänomen ist, da sagen wir, also hier handelt es sich nicht um ein Missverständnis, sondern es ist eine Lüge und die wird ja auch verbreitet mit einem bestimmten Ziel, ne? Was immer dieses Ziel sein mag, das kann vielfältig sein, aber so ähnlich ist bei Hass auch, es gibt manchmal Leute, die schlagen über die Stränge. Ich wundere mich auch immer wieder, dass wenn wir zum Beispiel Veranstaltungen machen zum Thema, was es erlaubt, ist das Netz eigentlich ein rechtsfreier Raum, dass ganz viele Menschen da viel unsicherer sind als im analogen Raum. Mhm. Beispielsweise so sagen, ja, weiß jetzt nicht, ist das in Ordnung, wenn man im Netz schreibt, stecht Löcher in die Boote, dann können die Flüchtlinge ersaufen? Oder ist das jetzt noch Meinungsfreiheit? Und das ist schon so, dass ich glaube, dass der letzte wichtige Punkt zu dem, was Walter gefragt hat, ist, es geht auch um Befähigung. Also es geht nicht nur um Sensibilisierung und um Aufmerksamkeit, es geht auch um Befähigung im rechtlichen Sinn, also einfach auch zu sich sicherer zu fühlen, aber eben auch zu gucken, ja, wie kann ich denn überhaupt reagieren? Was kann mir überhaupt passieren? Wer kann mir helfen? Wer sind Organisationen, die Prävention, aber dann halt auch im Falle von Hass sich solidarisieren, wo ich mit beitreten kann oder wie auch immer. Und viele Menschen sagen auch, bringt das überhaupt was? Also bringt das was bei den ganzen, bei den vielen Dingen, die unterwegs sind, bringt das was, wenn ich so als Einzelner da aufstehe und dann schreibe, das finde ich nicht in Ordnung, dass du sowas schreibst. Und da kann ich sagen, ich glaube, das bringt immer was. Ja. Der andere Punkt ist aber, dass es sogar durch neuere Studien bewiesen ist. Und zwar bewiesen, dass Diskussionen konstruktiver werden, wenn es Moderation gibt und wenn es Gegenrede gibt.
Wir sind jetzt schon ganz tief drin im Thema gesellschaftliche Verantwortung. Und bevor wir da tiefer einsteigen, wollte ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir uns zu weit davon entfernen, weil wir darüber sprachen. Ihr fühlt euch verantwortlich als Telekom oder ihr seid verantwortlich, wie auch immer man das jetzt für sich definiert, aber auf jeden Fall habe ich mich gefragt, wie viel von dem, was ihr tut, also Gutes tun in der Gesellschaft, das ist ja eine Anforderung an Unternehmen heute, das hatten wir am Anfang. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie viel von dem ist ein Versuch des Ausgleichs, weil man seine Verantwortung begreift, und wie viel davon ist wirklich proaktiv Gutes tun? Und gibt es dann, das ist ja fast ein altruistischer Gedanke, den Organisationen da haben könnten. Ist es das oder geht es darum, wir sind ja auch Nutznießer dieser Gesellschaft und jetzt müssen wir irgendwie was zurückgeben. Wie verstehen sich, also du kannst das nicht für alle, ich wollte jetzt fragen, verstehen sich Unternehmen, aber das ist natürlich Quatsch. Wie versteht sich die Telekom da oder was ist deine Einschätzung dazu?
Was ich sehr interessant finde an der Frage ist, wenn du sie mir anders gestellt hättest, hätte ich dann gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass es darum geht, was Gutes zu tun. Wenn ich mal so überlege, welche Themen ich als Schwerpunkte hatte in den letzten Jahren, dann war das nie die Frage, wir schauen mal, wo könnten wir was Gutes tun, sondern eher die Frage, wir schauen mal, wo sind wir die Richtigen, um bei gesellschaftlichen Problemen mit einzusteigen. Natürlich hoffe ich persönlich auch, dass eine sehr positive Nebenwirkung das Thema was Gutes tun ist, aber es war bei uns nie der Ausgangspunkt. Deshalb habe ich so überlegt, die Frage, so wie du sie formuliert hast, ist interessant und kann ich so gar nicht so richtig beantworten für mich. Ich gehe mal auf ein anderes Thema, das wir in den letzten Jahren hatten. Da war die Fragestellung, wie können wir Menschen in den deutschen Arbeitsmarkt helfen? Und wir haben eins der größten Flüchtlingsprojekte in Deutschland gehabt deshalb, weil wir es als Projekt in dem Status beendet haben und eher in unsere Prozesse, in unsere normalen Prozesse wieder integriert haben. Da war auch nicht die Frage, können wir was Gutes tun oder wir müssen was zurückgeben, sondern da war tatsächlich eher die Frage zu sagen oder beziehungsweise der Ausgangspunkt zu sagen, wir haben in Deutschland ein Thema, es gibt eine Menge Menschen, die hier sind. Auf der anderen Seite brauchen wir Arbeitskraft, auch für die Zukunft gesehen. Wie könnte man denn da eine Brücke schlagen? Also welche Rolle spielen wir da als Deutsche Telekom? Und ich glaube, dass große Unternehmen auch immer sehen sollten, dass sie eine Vorbildrolle haben, dass viele kleinere Unternehmen, Mittelstand, der unglaublich potent ist in gesellschaftlichen Fragen, sich häufig auch daran orientiert, mal so zu schauen, was machen Große? Kriegen die das gemeistert? Jetzt beispielsweise beim Thema Integration von Flüchtlingen. Wenn das in der Deutschen Telekom funktioniert, wo man jetzt so denken sollte, da ist jetzt Sprache und Grundausbildung schon ein ganz wichtiges Thema. Wie kann das eigentlich mit Menschen funktionieren, bei denen man das nicht genau weiß? Ob es übertragbar ist aus anderen Ländern, ja, ist das mit ein Punkt zu sagen, manchmal muss man Vorreiter sein, man kann auch einfach an bestimmten Stellen, damit meine ich nicht unbedingt Budget, sondern da meine ich mal auch Ressource, Vorreiter sein, weil man mal was ausprobieren kann, wo vielleicht ein Mittelstand sagt, kann ich mir jetzt nicht leisten, 5 Leute reinzunehmen und nicht zu wissen, wie es weitergeht. Da glaube ich, haben wir einfach mehr Flexibilität.
Ich habe noch eine Frage zum Aspekt Konkretisierung. Also Sensibilität und Befähigung habe ich jetzt so als 2 Schlüsselwörter verstanden, in der ihr diese Verantwortung wahrnehmt. Und du hast auch ein paar Projekte erwähnt, die ihr macht. Und wir machen ja auch, by the way, wir machen ja auch ein paar Dinge zusammen mit Managerfragen. Da startet jetzt gerade wieder eine Serie. Übrigens eine ganz tolle Geschichte. Einfach mal auf managerfragen.org gucken, weil ich da mal so eine kleine Werbeeinspielung machen darf. Und dann, das geht jetzt auch im September los. Ja, also nochmal zurück, das Konkrete. Kannst du das unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mal ein bisschen schildern? Wie konkret ist das im Sinne von sensibilisieren und befähigen? Was heißt das? Habt ihr so Ghostwriter, die sich in irgendwelchen Kommentargruppen dann einschleusen? Oder wie sieht das konkret aus?
Wow, das ist eine super Idee, da können wir mal drüber nachdenken. aber in Wirklichkeit braucht man keine Ghostwriter, weil wir zum Beispiel mit Ich bin hier zusammenarbeiten und die ja nicht als Ghostwriter auftreten, sondern als eigene Person und sich auch kenntlich machen als Ich bin hier. Aber schon das gleiche Ziel verfolgen, das du gerade gesagt hast, nämlich sich einzuzecken und dann tatsächlich auch Gegenrede walten zu lassen. Ganz konkret heißt das, dass wir verschiedene Initiativen haben. Beispielsweise für Kids heißt die Teach Today. Und da gibt es auch ein Kids-Magazin, den Scrawler. Und Teach Today ist eher für die Erwachsenen. Also das heißt, pädagogische Begleiter, sagen wir oft Eltern, Großeltern, Lehrer und so weiter. Und da gibt es einfach Material. Also wir haben eine Toolbox, da sind 100 verschiedene Formate drin. Und wenn du jetzt sagst, ich habe da heute Nachmittag Kindergeburtstag, haben wir noch nicht ausprobiert, deshalb weiß ich nicht, ob ich das Beispiel bringen soll, aber ich habe eine Projektwoche zum Thema Rassismus, dann kannst du schauen, ob da was drin ist, wovon ich ausgehe, was du nutzen kannst. Und das können Videos sein, das können Formate sein, das kann zum Beispiel die Frage sein, wir haben ein Format, das heißt Privilegien, wo man sich in der Diskussion auseinandersetzt mit inspirierenden Fragen. Bist du dir überhaupt darüber bewusst, dass du Privilegien hast? Also das ist so eine Sache, ne? Dass wir ganz viel Material zur Verfügung stellen für verschiedene Zielgruppen. Für Erwachsene heißt das übrigens dabei Geschichten, ist darunter auch veröffentlicht und es geht um lauter Geschichten aus der digitalen Welt. Aber Geschichten musst du dir nicht so vorstellen, dass das Geschichten sind, die erzählt werden, sondern das sind Anlässe, Themenstellungen, wo man ganz viel Material und vor allen Dingen auch Multiplikatorenmaterial, also Leitfäden bekommt, in Deutsch, in Englisch und auch in einfacher Sprache zu verschiedenen Themen. Also die Idee ist, dass jeder, der das möchte, der Zeit hat, der Interesse hat an den Themen, das einfach schnappen kann und dann in seinem Umfeld ausprobieren kann. Und da sind auch immer Elemente drin, wo ich eben nicht nur was höre oder was ausprobieren kann, sondern wo es ganz konkret auch darum geht, was auszuprobieren.
Und wie komme ich dann als Interessierter an so eine Toolbox ran? Die ist wahrscheinlich digital. Ja, das irgendwo ist sie. Kann ich die runterladen oder?
Ja, genau. Also ich brauche nicht die Toolbox runterzuladen, sondern ihr müsst euch das oder du musst dir das vorstellen, da gibt's eine Filterfunktion, da kannst du eingeben, was du willst. Also ich habe zum Beispiel Kids zwischen 9 und 12, ich möchte was machen zum Thema Cybermobbing und ich bräuchte dazu ein Video und dann filtert dir die Toolbox die Elemente, die dazu in Frage kommen oder gibt dir zusätzliche Hinweise und sagt zum Beispiel, hier ist übrigens auch eine ganze Projektwoche zusammengestellt, wenn dich das interessiert. Ja. Wie kommt man da dran? Also wie bei allen Dingen, die man so entwickelt hat, das wird ja in großen und kleinen Unternehmen kein großer Unterschied sein, ist, dass es einer ist, dass es gut sein muss, dass es ausprobiert hat und dann eben irgendwo hinstellt. Und dann kommt der schwierige Punkt. Wie um alles in der Welt kriegt man das an den Mann? Und wir setzen uns natürlich Ziele auch einfach im Hinblick auf, wie viele Menschen erreichen wir über Veranstaltungen, über Kommunikation, über Podcasts wie diesen. Wie machen wir das, dass Leute aufmerksam werden? Denn eine Rückmeldung, die wir häufig bekommen, ist, das wusste ich gar nicht, dass die Telekom das macht. Das ist auf der einen Seite schön, weil man so denkt, wow, kann man sich ja so abheben. Ist ja manchmal auch nicht so einfach in Unternehmen. Aber der andere Punkt ist, dass das natürlich auch bedeutet, Hilfe, da ist man noch nicht rund. Sodass jetzt jeder, der hier zuhört, zum Beispiel sagt, Teach Today, ey, braucht man nicht drüber zu sprechen, weiß ich, wie man sich das runterlädt. Ne? Also das ist ein hartes Geschäft, sich bei vielen Informationen durchzusetzen und dann zu sagen, schau hier. Da tun wir natürlich alles, was irgendwie möglich ist. Ne? Also mit Informationen übers Netz, in Suchmaschinen, Veranstaltungen oder auch jetzt, ich habe es vorhin angesprochen, wir haben ja im Moment als Deutsche Telekom die Kampagne gegen Hass im Netz. Da macht das natürlich unheimlich viel Sinn, direkt eine Vernetzung zu machen, damit Menschen eben nicht nur einen Spot angucken können und sich informieren, was schon toll genug ist, sondern dann halt auch Material dazu finden.
Ja, also ihr habt diese Toolbox, ihr sprecht Leute an, ihr stellt das zur Verfügung, ihr streut das in Netzwerken und so weiter. Und dabei geht mir durch den Kopf, im klassischen Social Entrepreneurship gibt es sowas wie so einen Impact, messbaren Impact, ganz wichtiger Punkt. Habt ihr auch irgendwelche Impact-Messungen, also was ihr damit erreicht, was ihr damit auslöst, was natürlich nicht so leicht ist, weil die Anzahl der runtergeladenen Tools beispielsweise heißt ja auch nicht, dass die angewendet werden. Aber wie macht ihr das greifbar, eure Wirkung?
Ich sag gleich was dazu. Natürlich ist das, was du gerade sagst, selbstverständlich auch ein KPI, also ein messbares Element. Und man muss, wie du schon gerade angemerkt hast, natürlich alles nehmen. Letztendlich ist das so, dass Reichweite sich ja immer aus so einer Mischung errechnet. Ne? Also aus einer Mischung zwischen, wen hast du überhaupt potenziell erreicht, wer hat sich das wirklich angeguckt, wer hat was bis zum Ende durchgehört, wer hat an Veranstaltungen teilgenommen. Also das sind sicherlich zumindest so kleinere Indikatoren. Sag mal kurz bei Impact Measurement, ihr arbeitet ja viel mit Social Entrepreneuren zusammen. Ja. Was ist denn da so ein Element, wo du sagst, das ist besonders aussagekräftig, damit ich ein bisschen darauf eingehen kann? Was würdest du sagen, ist besonders wichtig beim Impact Measurement von kleineren Unternehmen?
Ja, beispielsweise die Anzahl von durchgeführten Workshops mit der bestimmten Anzahl von Leuten. Als ein Punkt.
Ja, also das ist zum Beispiel so ein Punkt, den wir zählen, ne? Den wir unter Reichweite zählen. Wer war direkter Teilnehmer, wer davon war möglicherweise Multiplikator, sodass man davon ausgehen kann, dass er mindestens 10 weitere wieder erreicht, definitiv.
Genau.
Was halt total schwierig ist, ist so dieser Punkt, setzt sich das auch fest, ändert sich was? Denn das ist ja das, was man letztendlich erreichen will. Ne? Man macht ja die Initiative nicht, weil man mal ein paar lustige Initiativen machen will oder eine Toolbox mit 100 Formaten, sondern es geht ja darum, auch wirklich was zu verändern in Gesellschaft. Und das ist sehr schwierig. Also da ist auf der einen Seite so, da muss man auch, wenn man ein großes Unternehmen ist, die Kirche im Dorf lassen und sagen, ich hoffe, Und auf der anderen Seite ist es so, dass man sagen muss, jeder, der was tut, ist ein großer Baustein. Ich glaube, dass ein Unternehmen halt da eine größere Rolle hat als vielleicht eine Einzelperson. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich zu vernetzen. Also es geht ja nicht darum, dass wir nur Initiativen machen, sondern das ist ja eine ganze Kaskade von sowohl Maßnahmen aus der Deutschen Telekom heraus als auch mit Vernetzungen. Mhm. Du hast angesprochen, unsere Kooperation mit Managerfragen.org, die total fantastisch ist. Aber wir haben insgesamt 44 Kooperationen nur rund um dieses Thema Zivilcourage und Demokratie im Netz und versuchen natürlich mit all diesen Partnern in einen konstruktiven Dialog zu gehen und auch zu schauen, wo seid ihr tätig, können wir unterstützen mit was auch immer, können wir gemeinsam Workshops durchführen, kommt ihr mit zu uns zu Veranstaltungen. Ich glaube, dass es auch eine Wirkung hat, wenn beispielsweise auf einer IFA, so wie im letzten Jahr, in 2019, als sie stattgefunden hat, da kommen ja 280.000 Menschen oder 180.000 Menschen bei uns auf den Stand. 200 war 100 zu viel, Entschuldigung. Und wenn da so ein Thema präsentiert ist, auf der Bühne in Diskussionen oder auch mit Mini-Workshops, die stattfinden, dann passiert ja auch was bei den Menschen im Kopf. Die kommen vielleicht, weil sie das neueste iPhone sehen wollen und denken sich dann, Moment mal, ach, dafür steht die Telekom auch. Also das ist schon der kleinste Ansatzpunkt, den ich sagen würde. Kann man das immer messen? Schwer. Natürlich haben wir KPIs. In unserem CR-Bericht liest, wirst du da auch welche finden. Und die sind auch realistisch und transparent. Aber nicht ganz einfach zu beantworten, wenn du sagen würdest, was hast du jetzt ganz genau verändert? Das kann ich immer bei solchen Sachen besser sagen, wie 850 Menschen haben einen Job gefunden, weil wir ihnen den ersten Schritt ermöglicht haben. Da kann man sagen, 850 Menschen. Die kann ich fragen, wenn ich will, ob das was gebracht hat, was wir getan haben.
Ja. Ja gut, also da steht ihr natürlich vor den gleichen Problemen, vor denen alle stehen letztlich, die sich im sozialen Bereich engagieren. Aber so wie ich das anhört, seid ihr da auf den gleichen Feldern unterwegs wie eben Sozialunternehmen typischerweise auch.
Ja, und ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, wir haben ja ein Brand-Jubiläum gehabt und da gab es ein Buch und auch eine Podcast-Serie dazu, wie sich die Marke der Deutschen Telekom weiterentwickelt hat, aber wie sich auch die Markenwerte, auch die gesellschaftliche Wahrnehmung geändert hat. Und währenddem, ich glaube, dass es früher so war, wenn du gefragt hättest, oder das kann man da auch nachlesen, wenn du gefragt hättest, was bedeutet beispielsweise so ein Hashtag dabei, den wir haben, dann hätten viele Menschen gesagt, das bedeutet, dass es ein Netz gibt und ich dabei sein kann. Und das ist halt heute so, dass man deutlich klarer spürt, dass eine Gesellschaft sagt, okay, das Netz ist das eine. Ich muss es mir aber auch leisten können und ich muss auch wissen, wie ich damit umgehe. Und wissen, wie ich damit umgehe, heißt zum einen, ich muss es wirklich wissen im Sinne von Verständnis. Ich weiß, wie Dinge funktionieren, aber auch ich weiß, dass ich sicher bin. Ich weiß, dass meine Daten sicher sind. Ich kenne mich aus. Ich kann meine Vorteile nutzen, weil ich eben mehr durchblicke als nur das, was auf einer Oberfläche zu sehen ist. Und das, glaube ich, ist einer von den Teilen, wo man sagen muss, kann man die in einem KPI messen? Weiß ich nicht. In verschiedenen sicherlich, aber hat sich da was geändert, da bin ich sehr sicher.
Es ging jetzt darum, was hast du jetzt genau verändert, diese Frage. Und das kann man in verschiedene Kontexte einordnen. Wir hatten zu Beginn kurz das Thema, nützt das denn was, wenn ich in einer Reihe von Hasskommentaren eine Gegenposition einnehme. Es geht ja darum, das Individuum im größeren Kontext. Ich hatte gesehen, dass ihr sehr viel auch Medienkompetenz beibringt. Und das würde ich sagen, ist ja mal die Voraussetzung, dass man überhaupt sich so positionieren kann, dass man erkennt, das sind jetzt eine Reihe von Hasskommentaren. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob das das Thema hätte ich jetzt übertragen. Es geht wieder um dieses Individuum im größeren Kontext. Du bist ja jetzt bei der Telekom, das ist ein Riesenunternehmen, ein Konzern. Und es geht in diesem Podcast, in dieser Reihe ja eigentlich um Unternehmertum. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt in der Vorbereitung, wie viel Freiheit du eigentlich hast bei der Ausübung deiner Aufgabe, ob das auch eine unternehmerische Aufgabe ist, ob das ist, was man klassischerweise Intrapreneurin ist, was du bist. Und habe mich jetzt gefragt, ob das Unternehmen Telekom vielleicht auch attraktiv ist für Leute, die unternehmerisch denken und unternehmerisch tätig sein wollen, aber vielleicht doch auch einen bestimmten Hang zu Sicherheit haben. Ihr deckt ja doch eine ganze Palette an Themen ab. Wie verstehst du deine eigene Rolle bei der Telekom als Individuum, umgeben von sehr, sehr vielen anderen Menschen, die da arbeiten?
Das ist jetzt die Frage, was würden da jetzt alle meine Kollegen sagen, wenn wir sie befragen würden? Das kann ich nicht beantworten für alle, ne? Ich habe in meinem Umfeld gearbeitet, in dem das unglaublich viel ausgemacht hat, was man selber aus der Aufgabe macht. Immer. Also in allen meinen Jobs, die ich bei der Deutschen Telekom hatte. Jetzt bin ich natürlich heute in einer Funktion, wo das nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch ein Auftrag, ne? Also ich meine, ich bin leitende Angestellte, ich verantworte ein Aufgabengebiet und ein Budget. Das ist klar, dass da auch jetzt von Seiten des Unternehmens ein anderer Anspruch daran ist, wie viel Mehrwert ich auch als Person bringe. Ob das jetzt im Sinne von Ideen ist oder im Sinne von Tatkraft oder Steuerung oder Motivation von anderen, wie auch immer. Das, glaube ich, hat sich nochmal geändert gegenüber von vor 25 Jahren. Jahren, als ich angefangen habe, kurz nach dem Studium. Trotzdem würde ich sagen, die Deutsche Telekom ist ein Unternehmen, ich kann das nicht so sehr beurteilen für andere Großunternehmen, ist ein Unternehmen, wo eigentlich in jeder Rolle erwartet wird, dass du den Unterschied machst. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass das nur ein Slogan ist, sondern dass das viele von uns auch so fühlen, dass es wichtig ist, dass du da bist und nicht irgendjemand. Spürt man das immer, oh mein Gott, das ist schwierig zu sagen. Und ist man immer Unternehmer? Also ich finde das ganz interessant. Ich hatte zwischendurch mal eine Rolle, die hatte was mit einer GmbH-Gründung von einer Hochschule, die wir haben oder hatten in Leipzig zu tun. Und da war das so das erste Mal, dass Budgetverantwortung sich nicht nur angefühlt hat wie Budget, sondern sich angefühlt hat wie, oh mein Gott, da kann man auch pleite gehen. Das ist was, was ich glaube, was überhaupt nicht vergleichbar ist mit jemand, der sich selbstständig macht draußen. Also ihr könnt das besser beurteilen als ich, aber das ist, das kann man nach 25 Jahren in einem Unternehmen, du hast Sicherheit gesagt, das ist vielleicht nicht immer die Sicherheit, die man sich wünschen würde. Es gibt auch eine Menge Veränderungen, wo man nicht immer so abschneidet, vielleicht wie man sich das selber wünscht, aber diese Sicherheit, ich weiß morgen nicht, was heute, ob das von heute noch gilt und ob ich Kunden habe oder sonst was, ja, da bist du natürlich in einem großen Unternehmen schon deutlich mehr gepuffert und geschützt, ist meine Meinung.
Ich habe mich jetzt gefragt, ob du dir je gewünscht hast, auch mal was anderes auszuprobieren, weil das ja doch ein sehr langer Zeitraum ist. Eine Frage, die du wahrscheinlich nicht ohne weiteres jetzt auch so beantworten kannst, aber...
Nee, aber ehrlich gesagt habe ich mir da oft Gedanken drüber gemacht. Also wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr sagen, hä, wie, du bist sesshaft? Und ich frage mich das auch selber. Also ich kann mich erinnern, als ich vor mehr als 25 Jahren im Vorstellungsgespräch war, damals mit dem Geschäftsführer Vertrieb bei der T-Mobile, habe ich so im Gespräch gedacht, ganz nett hier, wie lange muss ich bleiben? 1,5 Jahre. und eigentlich würde ich sagen, das ist eher das, was ich so von mir als Selbstbild habe. Also ich bin nicht wirklich sesshaft. Es gibt eigentlich wenig Dinge, wo ich jetzt so denken würde, oh mein Gott, das sind so Sicherheitspuffer, die ich wahnsinnig gerne habe. Nee, eigentlich nicht. Und trotzdem bin ich immer geblieben. Das ist sicherlich zum einen Teil so, dass man in einem Konzern und in meinen Aufgabengebieten ganz oft das, was man als persönliche Leidenschaft, ich würde mal sagen als Hobby, im Sinne von persönliche Leidenschaft hat, auch mit einbringen kann. Dadurch stellt man sich natürlich auch so die Frage, ja, warum soll ich jetzt gehen? Also das kann ich doch auch hier machen, wenn ich das Thema machen will. Und zum Zweiten ist es so, ich weiß es nicht. Irgendwas hat mich immer gehalten und ich bin auch froh. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich habe da was verpasst, ich hätte was ganz anderes machen können. Schwer zu sagen. Also eigentlich passt es nicht zu mir, 25 Jahre in einem Großkonzern zu sein.
Wir fragen unsere Gäste immer auch, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Du hast ja jetzt schon angedeutet, dass du sehr viele verschiedene Dinge getan hast in der Zeit bei der Telekom. Wie kam dieser ganze Weg zustande? Du verantwortest ja jetzt auch einen Bereich, von dem ich mir vorstellen kann, dass er innerhalb der Telekom auch sehr begehrt ist. Ein typischer Purpose-Job auch und den vielleicht andere auch haben möchten. Und ich stelle mir dann vor, dass man, um den zu bekommen, auch einiges vorweisen muss. Und was waren deine Stationen davor, dass du dort gelandet bist, sozusagen?
Stimmt deine Hypothese? Ich denke da mal kurz drüber nach. Also der eine Punkt ist ja, ist das ein Job, der wahnsinnig begehrt ist? Also was man in einem Großkonzern immer sehen muss, ist, es gibt so einen mittleren Teil, der unglaublich viel mit dem Kerngeschäft zu tun hat. Und dann gibt es die Bereiche, die so außenrum sind. Die, die in dem Kerngeschäft sind, sind natürlich noch viel mehr in dem Fokus, als ich das vielleicht mit meiner Aufgabe bin. Deshalb ist es so, dass ich schon auch öfter im Konzern gehört habe, warum machst denn du sowas? Vielleicht buxierst du dich da auch ein bisschen ins Abseits. Das weiß ich nicht, ob das wirklich so wahnsinnig attraktiv ist. Was ich weiß, ist, dass unglaublich viele Leute kommen und bei uns sogenannte Jobvisits machen im Team, weil sie einfach sagen, ich möchte aber was anderes sehen, ich möchte einen anderen Teil von der Telekom sehen und ich möchte dieses fantastische Angebot auch annehmen, dass man das kann, ohne dass man sich auf einen Job bewerben muss oder so. Aber den ersten kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Müssen meine Kollegen fragen, ob die das attraktiv finden. Der andere ist, muss man viel vorweisen. Manchmal muss man in dem Moment was vorweisen können und dann passen irgendwie Sachen zusammen. Also es war so, dass das Flüchtlingsprojekt bei der Deutschen Telekom in 2015 gestartet ist, eher auch so am Anfang mit Rahmenbedingungen wie WLAN in Flüchtlingsunterkünften, haben wir Möglichkeiten, Räume zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel für BAMF oder für andere Ministerien. Und ich war da sehr aktiv im privaten Umfeld und das hat einfach gut gepasst damals. Also ich weiß gar nicht, ob wie viel das der genaue Werdegang dann immer vorher ist. Und es ist natürlich auch so, dass man ein Netzwerk hat, ne? Also ich bin ja nicht in allen Funktionen tätig gewesen. Wenn ich manchen Kollegen von uns angucke, der war in der Technik, dann im Vertrieb, hat dann was in der Strategie gemacht, so war das bei mir nicht. Also das sind schon Sachen, die irgendwo so einen inneren Zusammenhang haben, die immer was damit zu tun haben, dass man nicht ganz genau weiß, was als nächstes kommt. Eher so Projekte, agiles Arbeiten im Hintergrund hat, eher kleine Teams mit wilden Aufgaben. Also es ist nicht nicht so, dass da gar keinen Zusammenhang gibt. Wenn ich dir die alle auflegen würde, würdest du sagen, ja, da gibt's was, was sich verbindet.
Der Grund, warum ich das so bold gesagt habe, begehrter Job, ist, weil meine Erfahrung ist, also zum einen diese Podcast-Reihe, es ist nicht so schwer, wie wir dachten, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu finden. Es gibt sehr viele Menschen, die Lust haben, sich zu engagieren und deren Engagement dann über Geld verdienen, Karriere, whatever, hinausgeht und die deswegen dann auch teilweise Opfer in Kauf nehmen, um das machen zu können, was sie sinnvoll finden. Und zum anderen, weil ich manchmal mit Unternehmen zusammenarbeite, die Ökotech-Startups oder Ecotech oder was auch immer und die einfach sehr viele Bewerbungen bekommen, weil das, was sie tun, so attraktiv ist für Bewerberinnen und Bewerber. Und so dachte ich jetzt automatisch auch, das sei bei der Telekom ganz genauso. Das ist natürlich, das sei wahrscheinlich, so war meine Grundannahme für jedes Unternehmen, das Corporate Social Responsibility macht, genauso. Aber das ist
das hier ist für alle meine Kollegen bei der Telekom, sagt mir mal, wie ihr das findet von Attraktivität.
Ja, das weiß nicht. So, ja, kann man wahrscheinlich doch nicht so einfach übertragen. Aber ich finde, das ist ein sehr attraktiver Job, den du da hast.
Tatsächlich. Ich finde es auch. Nein, ich finde es grandios. Und das ist tatsächlich diese Mischung aus, man dockt sich an, man hat unheimlich viele Schnittstellen im Unternehmen. Wir rücken sehr stark zusammen mit anderen Bereichen. Also ich habe vorhin gesagt, Brand, ne? Wir sind ein Markenwert geworden. Also das hat viel mit Abstimmung zu tun. Aber dann ist immer die Frage, und was jetzt? Was kommt jetzt als nächstes? Was kann man daraus machen? Wie kann man Leute begeistern für ein Thema? Wie kann man deutlich machen, dass es nicht eine Kampagne ist, sondern eine Leidenschaft, also eine Haltung, für die wir stehen wollen. Und da kommt das total viel drauf an, wer dran arbeitet. Und wir arbeiten in einem fantastischen Team, wo Menschen ganz viele wilde Ideen haben und wenig Angst. Und das, glaube ich, ist wichtig, ne? Dass man manchmal auch einfach springt und nicht genau weiß, was da als nächstes passiert. Und ich weiß, als wir zum Beispiel angesprochen worden sind, das Thema Fake News beim internationalen Manager-Meeting der Deutschen Telekom zu präsentieren und so gesagt haben, okay, wie machen wir das? Können wir auch tausend internationale Manager einfach von hinten anfallen und sagen, did you see this on the internet? Haben wir gesagt, ja, das kann man machen. Das machen wir einfach so. Und deshalb glaube ich, dass das so eine Mischung ist aus, man muss Spaß haben an Ideenfindung, an einem immer wieder gucken, wie kann sich was umsetzen, wie kann sich das so gestalten, dass es halt nicht mehr vom Gleichen ist, sondern immer wieder neue Facetten auch reinbringt. Und da muss man auch einfach mal springen. Und manchmal weiß man erst nachher, wie gut es war.
Ja, also das Thema Attraktivität ist ja wirklich stark mit den jeweiligen Perspektiven verknüpft, ne? Und es hat natürlich, also mit den persönlichen Perspektiven, was man für Erfahrungen, aber eben auch, worauf man einfach Lust hat. Aber natürlich hat es eben auch was mit Trends zu tun. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, was diesen Dingen gerade zugeschrieben wird. Und ich muss da zum Beispiel Mitte der 90er Jahre dran denken, da wurde der erste Umweltschutzbeauftragte bei der Telekom eingestellt.
Mhm, genau, Campino.
Genau. Und das war damals ein Novum. Und ich glaube, die Attraktivität für den Großteil der Belegschaft hat sich bezüglich dieses Jobs damals noch sehr in Grenzen gehalten. Und das hat sich, finde ich, total gewandelt, weil solche Dinge wie soziale Verantwortung in Unternehmen heute einen komplett anderen Stellenwert haben, in der Gesellschaft, aber natürlich auch bei Bewerbern, nicht nur bei Jungen.
Ich kann dir nur zustimmen. Und das ist ja auch nicht so, dass ihr euch das so vorstellen müsst, da gibt's so ein paar 12 Abgespaltene, die da irgendwas machen rund um Öko und rund um, die machen ein bisschen Hass im Netz oder sowas, sondern das ist ja so, dass eine der wichtigsten Aufgaben ist, zu schauen, wie kann man in die Prozesse reinkommen. Jetzt kommen wir zum Anfang vom Podcast, was du gesagt hast. Mhm. Also gerade für meine Kollegen, die im Nachbarteam arbeiten, ist es unglaublich wichtig, Prozesse auch nachhaltig zu gestalten und zu verändern. Also ja, wenn es darum geht, Fußabdrücke, Lieferantenmanagement, also wenn man solche Sachen eben nachverfolgen will, dann geht es ja nicht darum, dass die ein paar Formate machen. Da geht es tatsächlich um Prozessveränderungen. Und in meinem Team geht es nicht darum, dass wir ein paar lustige Formate machen, die wir auf der IFA zeigen, sondern dass wir schauen, wie können wir das so verbinden, auch mit anderen Teams, auch mit dem Vertrieb, auch mit dem Marketing im Unternehmen, dass es halt innerhalb des Unternehmens eine Haltung wird und nach draußen eben auch deutlich ist. Und nicht so im Sinne von, ach, da haben wir auch noch so ein paar Spinner, die können. So, das ist auf keinen Fall das, was ich wollte, was rüberkommt.
Ich glaube aber, das ist auch eine ganz gute Gelegenheit, also Stichwort Gegenrede, wenn man jetzt an Gruppendynamiken denkt und wie Entscheidungsfindungsprozesse passieren, dass man einfach seine eigene Rolle in der Gruppe hinterfragt und überlegt, muss ich einfach mit dem Strom mitschwimmen oder kann ich vielleicht einen Gegenvorschlag machen, auch wenn der dem widerspricht, was meine Managerin jetzt gerade gesagt hat. Das ist ja vielleicht was auch im Arbeitsalltag ganz gut passt. Was mich zur nächsten Frage bringt, und zwar zu der, die wir auch sehr, sehr vielen unserer Gäste stellen. Was können andere Organisationen von euch lernen?
Also, was wir tun ist, wir reden ja sehr häufig mit Stakeholdern und müssen uns deshalb diese Frage gar nicht so hypothetisch stellen, sondern bringen Menschen zusammen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Das können Bürger sein als Privatperson, das können NGOs sein, die möglicherweise auch in einem ähnlichen Feld unterwegs sind, haben wir beispielsweise gemacht rund um das Thema Demokratie und gesellschaftliche Verantwortung, und das können auch andere Unternehmen, Partner, Wissenschaft und so weiter sein, und denen stellen wir diese Fragen, wo seht ihr uns? Also ist das was, was uns steht? Ist das was, was uns zusteht? Und ist das auch was, was ihr von uns erwartet? Und wir hatten es am Anfang schon, da sind wir noch nicht auf diesen Punkt des Stakeholder-Managements oder der Diskussion mit Stakeholdern eingegangen, dass das dann eben immer eine Diskussion ist, zu sagen, was ist das, was ihr von uns erwartet und wie bedienen wir das auch. Ich kann mich erinnern, als beim letzten Stakeholder-Dialog gab es einen kleinen Social Entrepreneur, der gesagt hat, er findet das super, er findet das wichtig, Unternehmen müssen eine Rolle einnehmen, sie sind nicht außerhalb von Gesellschaft, sondern Teil der Gesellschaft, aber er hasst es, wenn große Unternehmen so Lippenbekenntnisse machen oder so großzügige Gesten, so da tue ich mal 10.000 daraus und dann habe ich mich freigeschwommen oder da habe ich dann mal irgendwas gemacht, weil mir da nichts Besseres eingefallen ist. Ich glaube, dass ein Punkt, der total wichtig ist, ist, dass man sehr vorsichtig ist, und wir kennen ja einige Skandale, die auch passiert sind rund um gesellschaftliches und ökologisches Engagement in anderen Unternehmen, dass total wichtig ist, dass man aufpasst, dass es zu einem passt. Also für uns wären sicherlich solche Sachen wie wir setzen uns ein gegen Walfang oder so, würden sicherlich viele Stakeholder sagen, aha, wovon wollt ihr eigentlich ablenken? Ja. Also, weißt du, was ich meine? Also es ist nicht ganz einfach zu sehen, wo ist ein Volltreffer und was sagen dann auch Gesellschaft? Also schreibt die einem dann auch zu, dass das eine gute Rolle ist? Und so ist es auch im ökologischen Engagement, dass wir bei der Materiality-Analyse zum Beispiel auch immer gucken, was sagen denn andere um Himmels Willen, was bei uns die Punkte sind, wo wir genau hinschauen sollen? Ne? Ja. Es war schön, wenn wir drüber sprechen, keine Ahnung, ob wir unsere Gärten aufbereiten, was wir im Übrigen tun und auch eigene Bienen haben. Aber wenn wir das in großem Stil tun würden, würde man sich schon fragen, sag mal, habt ihr nicht ganz andere Themen im ökologischen Bereich, die was mit dem Netz zum Beispiel zu tun haben? Also da muss man auf der einen Seite vorsichtig sein, aufmerksam sein und auch ehrlich zu sich selbst, ne? Also wo kann man hinfassen und was wird einem auch abgenommen?
Das war eine Frage, die wir uns vorab notiert haben. Wo ist die Grenze zwischen Greenwashing und echtem Engagement? Und wenn
immer
du sagst,
da, wo andere sie sehen, sag ich. Immer da.
Ja.
Also man selber kann sich die Frage stellen und kann dann sagen, okay, wie viel ist da gut gemeint und wo hänge ich mich wirklich rein? Aber wichtig ist, dass andere darüber sagen.
Definitiv. Ich bin da sehr wohlwollend. Ich denke immer, da werden einfach Leute Vollzeit dafür bezahlt, der Gesellschaft was zurückzugeben. Ob das jetzt Greenwashing ist oder nicht, das macht trotzdem einen Unterschied, wenn man auch über die Rolle der einzelnen Personen in der Gesellschaft spricht. Und deshalb kann man das erstmal positiv finden, aber das ist auch nur eine Haltung. Das ist ja nicht.
Ja, ich meine, ganz eindeutig sag ich, also bei den Teilen, die wir diskutieren und überhaupt bei dem, was wir hier im Nachhaltigkeitsengagement machen, da ist kein Greenwashing drin. Aber wie gesagt, es ist immer im Auge des Betrachters, du sagst, es ist eine Haltung, die du hast. Es ist wichtig, dass Menschen das beurteilen, ne? Die damit in Kontakt kommen und dass sie sagen, ja, ich sehe, dass das nicht ein Werbespot ist, sondern ich sehe, dass das eine Haltung ist. Ich sehe, dass da im Unternehmen was passiert. Ich sehe, dass ihr da tatsächlich dahinter steht. Und ja, das ist Strategie und viel Schweiß, den man da reinsteckt und manchmal auch das Glück, dass die Stakeholder es auch so sehen.
Und das wäre dann auch das, wenn ich dich richtig verstehe, was du, wenn du gefragt wirst, was andere Unternehmen, das hört sich blöd an, von euch lernen würden oder was du anderen Unternehmen mit auf den Weg geben würdest, ne, die sich in diesem Feld auch engagieren wollen, ne? Dann wären das genau diese Punkte, die du gerade genannt hast, nehme ich mal an. Ne? Oder fehlt da noch was?
Also die Punkte, die ich gerade genannt habe, sind ein bisschen zurückgegangen in diesem Podcast. Ja, auf der einen Seite, du musst was finden, was zu dir passt. Und zwar zu dir als Unternehmen und auch in der Außenwahrnehmung. Also engagier dich für die Sachen, die auch wehtun. Ich finde, es ist schon auch manchmal hart, sich für was einzusetzen, was gleichzeitig die Schattenseiten von dem Kerngeschäft zeigen, nämlich zum Beispiel Hass, Fake und Manipulation im Netz. Das ist schon hübscher, wenn man sagt, schau mal, man trifft sich, Gesundheit, alles prima in der digitalen Welt. Also das, glaube ich, es muss auch wehtun, damit es einem abgenommen wird und damit es auch tatsächlich eine Veränderung macht. Und da muss man manchmal suchen, ne? Also das liegt manchmal nicht auf der Straße, diese Themen. Okay. Die man da findet. Der andere Punkt ist, ja, da muss man auch rein investieren. Also da muss man rein investieren im Sinne von, da muss auch eine durchgängige Linie geben. Also wenn wir einen Vorstand hätten, der sagen würde, ja, spielt da mal ein bisschen im Netz rum und was hat das denn überhaupt mit Gesellschaft zu tun und würden was ganz anderes propagieren, dann hätte das keinen Durchschlag. Also in Unternehmen ist es wichtig, dass an ganz unterschiedlichen Stellen und auch vom Vorstand klar gemacht wird, wofür wollen wir stehen. Und Tim Höttges zum Beispiel sagt, auf Bühnen, auch wenn es nicht das Thema ist, bei uns gibt es keinen Rassismus. Gibt es keinen? Wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft, es gibt bestimmt welchen, aber die Frage ist, wie man damit umgeht. Und das hat schon was damit zu tun, wie Sachen auch positioniert werden und wie dann auch andere mitziehen. Das, glaube ich, ist wichtig, ne? Also da kann man nicht irgendwo so als eine Abteilung sagen, wir haben mal ein Thema erfunden, jetzt gucken wir mal, ob es uns abgenommen wird, sondern das muss tatsächlich aus einer Haltung im Unternehmen, und es dauert ja manchmal Jahre, bis man zu solchen Punkten kommt, muss sich das entwickeln. Und manchmal ist es auch umgekehrt, ne? Dann gibt es jemanden, der steht für ein Thema und dann schnappt man zu und sagt, okay, warum ist das nicht eigentlich für uns alle ein wichtiger Wert und vielleicht sogar weltweit?
Ja, wir kommen zum Ende, wie du schon hörst und wie auch, wenn wir auf die Uhr schauen, wie wir das auch sehen. Und wir haben zum Schluss immer die Abschlussfrage, Barbara, unsere Steve Jobs-Frage. Der hat ja diese Rede vor den Stanford Studenten gehalten und hat drei Dinge, die in seinem Leben wichtig waren, genannt, die er den anderen mitgeben wollte. Was wäre das, was du unseren Hörern in diesem Sinne mitgeben würdest? Welche drei Dinge, ja, bezogen auf deinen Erfahrungshintergrund, bezogen auf das, was du auch bewirken möchtest? Was sind die drei Dinge, die du mitgeben möchtest?
Also ich versuche auch mal eine Verbindung herzustellen zu dem, was wir vorher diskutiert haben. Also ein Punkt, den ich wichtig finde in Unternehmen, aber auch privat, ist, dass man gucken muss, wo ist der eigene Platz, wo ist man wichtig und wo kann man auch was bewirken. Also ich erlebe es ganz oft, auch gerade so im privaten Engagement, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin selbst in der Flüchtlingshilfe tätig, dass viele Leute so sagen, ja, ich kann das Problem ja nicht lösen. Also wenn ich jetzt nicht das Problem lösen kann, was hilft das dann, wenn ich dem Einzelnen einen guten Nachmittag mache oder wenn ich mit jemandem spreche, der möglicherweise, keine Ahnung, von Abschiebung bedroht ist und was kann ich da ändern? Ich bin kein Anwalt, ich werde dieses Thema nicht lösen, ich werde den Krieg in seinem Heimatland nicht beenden. Also ich glaube, und das ist so mein erster Punkt, über den ich mir auch häufig Gedanken mache, wie kann man das eigentlich hinkriegen, Menschen zu motivieren, zu sehen, dass jeder Einzelne einen Unterschied macht. Das ist so eine Phrase, die man häufig hört, aber ich finde, dass sie in ganz, ganz vielen Punkten richtig ist. Natürlich ist es so, dass ein Unternehmen wie die Deutsche Telekom jetzt nicht sagen kann, ich mache da mal zwei Patenschaften und damit habe ich mein gesellschaftliches Engagement irgendwie hinter mich gebracht. Das ist klar. Es kann auch nicht sein, dass Politik sagt, Job, Gesetze und Hass und so, da kümmere ich mich mal in 10 Jahren drum, jetzt sind andere Sachen auf der Agenda. Aber es ist so, dass jeder, wenn er seinen Platz anschaut, eben sagen muss, alles, was passiert, ist ja ein Schritt mehr als nichts und in eine Angst zu verfallen, dass weil das Problem sich nicht löst, ich keine Rolle spiele, glaube ich, das ist eine Haltung, die man ablegen sollte. Und ich glaube auch daran, dass die Welt so funktioniert, dass nicht eine Hand die andere wäscht, sondern eine irgendeine andere. Und wenn man möchte, dass das funktioniert, dann muss man selber da auch ein Part dazu sein, gerade im gesellschaftlichen oder auch im privaten Engagement. Das zweite geht in eine Richtung, die wir schon ein paar Mal gestreift haben, rund um das Thema Zivilcourage. Wir haben unser Engagement genannt, raus aus der Schockstarre. Und das ist für mich sowas, was zu einer Haltung geworden ist, was ich auch ganz vielen Menschen mitgeben will. Raus aus der Schockstarre, wir sind alle verantwortlich für das, was passiert. Und zwar in unserer Gesellschaft, aber auch im Netz. Ich spreche heute über das Thema Deutsche Telekom. Welche Verantwortung haben wir für das, was im Netz passiert? Und ich glaube, so dieser irrige Glauben, dass was im Netz passiert, passiert irgendwo. Es gibt ja so diesen Spruch, den hat man früher oft an der Autobahn gesehen, ne? Du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Und so ähnlich finde ich das auch mit Zivilcourage im Netz oder mit dem, was im Netz passiert. Da gibt es nicht irgendwas, was irgendwelche vermeintlichen Bösewichte da veranstalten, sondern ich bin da Teil von. Entweder indem ich aktiv bin oder halt auch nicht aktiv bin. Also wenn ich schaue, dass es eine große Mitte gibt, dann stimmt mich das auf der einen Seite optimistisch, weil man die möglicherweise mit guten Argumenten erreichen kann. Auf der anderen Seite sage ich, hey, das ist ja nicht was irgendwo auf einem anderen Stern passiert, sondern da tragen wir alle Verantwortung. Für Hass im Netz zum Beispiel, finde ich, haben wir alle Verantwortung. Das ist ein gesellschaftliches Problem und nicht eins von der Politik, von einigen Wahnwitzigen oder von wenigen NGOs. Und wenn du sagst, da habe ich Angst, mich im Netz zu engagieren, vielleicht kriege ich einen auf den Deckel. Vicky hatte das ja vorhin angesprochen, ne? Kriege ich selber Hassnachrichten. Möglicherweise, dann gibt's ja immer noch die Möglichkeit, zumindest aufzustehen, wenn am Kaffeetisch beim Kindergeburtstag jemand interessante Sprüche bringt und dann zu sagen oder auch sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn überhaupt effektiv? Da muss man nicht die Familienfeier crashen, sondern da muss man ein Zeichen setzen. Und ich glaube, dass ich das auch nicht immer tue, dass ich mich manchmal auch schlecht fühle, wenn ich schlaffi war. Aber ich möchte allen mitgeben zu sagen, raus aus der Schockstarre ist mehr als ein Spruch. Und das Dritte, was auch mit mir und mit der Deutschen Telekom zu tun hat, ist, dass ich mir wünschen würde, dass wir so wie jüngere Generationen gar keine Grenze mehr sehen zwischen der analogen und digitalen Welt. Ich glaube, dass einige unserer Probleme auch dadurch entstehen, dass wir so sagen, das hier ist die reale Welt und das ist so die digitale Welt. Wenn man mit viel jüngeren Menschen spricht, als ich bin, dann sehen die diesen Unterschied gar nicht, ne? Und wissen auch gar nicht, was man meint. Und ich glaube, dass das manchmal natürlich Gefahren mit sich bringt, weil alles so fließend ist und man trotz alledem natürlich in einer Welt, die eher anonym ist, einige Gefahren wittern sieht. Auf der anderen Seite ist es so, dass das auch völlig neue Möglichkeiten gibt. Und dass, wenn man sagt, die digitale Welt ist auch der Raum, in dem ich mich bewege, dann gibt's auf einmal auch total viele Möglichkeiten, Menschen zu treffen, Perspektiven auszutauschen und nicht immer eine jahrelange Brieffreundschaft eingehen zu müssen oder nicht die Verpflichtung zu sagen, wow, jetzt habe ich dreimal mit dir gesprochen und du hast eine interessante Haltung abgegeben, jetzt muss ich die auch übernehmen, sondern das genauso zu nehmen, wie es ist, nämlich als eine große Quelle von Inspiration und Horizonterweiterung. Das ist so der dritte Punkt, den ich mitgeben will. Bei allem Negativen und Kritischen, was wir heute diskutiert haben, bin ich der festen Überzeugung, dass die digitale Welt nicht wegzudiskutieren ist, dass digitale Teilhabe auch gesellschaftliche Teilhabe ist und wir uns alle reinstürzen sollten, um das Beste daraus zu machen.
Schön.
Vielen, vielen Dank. Ja.
Ich danke euch.
Gute Punkte.
Das sind gute Punkte und es ist immer, ich verfalle da immer in so ein, ja, es gibt so vieles, was man tun kann, immer wenn diese drei Punkte am Ende kommen. Da kommen sehr, sehr gute Inhalte. Ich hoffe, wir machen irgendwann so ein Best-of Lifehack.
Ich hoffe, ich bin dann dabei beim Best-of.
Ja. Und die alle mal so am Stück zu hören über einen Zeitraum von 2 Stunden. Ich glaube, da wacht man auf und ist ein anderer Mensch. Das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank für den Beitrag. Und auch für deine Zeit und dass du uns das alles einmal erklärt hast und uns gezeigt hast, wie man Impact haben kann, auf völlig unterschiedliche Arten und Weisen, nicht nur indem man selbst gründet, sondern auch indem man sich einer Organisation anschließt, die auch den Willen hat, was zu bewegen. Und ich möchte alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Und wir werden sehr wahrscheinlich wieder zurückkehren zu etwas kleineren Unternehmen, zu Startups, zu Organisationen, die sich gerade erst gegründet haben oder vor wenigen Jahren. Aber ich hoffe, ihr habt diesen Ausflug genossen in die Konzernwelt. Und jetzt erstmal von mir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, Barbara.
Danke an euch.
Vielen Dank.
Bis bald. Tschüss. Bis bald. Und denkt an die gemeinsamen Veranstaltungen, die wir haben jetzt bis Ende des Jahres zusammen. Geht auf unsere Homepage managerfragen.org, da findet ihr mehr dazu. Tschüss.